Herz und Zunge, der Podcast über Kommunikation mit Lena Bodenstedt und Paula Marie Berdrow.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Herz und Zunge. Heute geht es um das Thema Reagieren auf Stammtischparolen. Ich bin Paula.
Und ich bin Lena. Und wir haben euch zum Einstieg mal drei Stammtischparolen mitgebracht. Wir möchten noch kurz zum Kontext sagen, die spielen nicht immer in einem Stammtisch, in einer Kneipe. Die können auch im ganz normalen Alltag auf einen zukommen. Aber ich glaube, der Begriff ist sehr passend, sodass alle sich grob darunter was vorstellen können. Wir haben drei mitgebracht. Die erste Stammtischparole lautet, Frauen können kein Fußball spielen. Die zweite, wir sind doch hier nicht das Sozialamt der Welt. Und die dritte, Sie sind doch auch eine von denen, die von der Lügenpresse schon ganz verseucht sind.
Also ihr merkt, glaube ich, schon so ungefähr, worauf wir hinaus wollen. Diese Aussagen, um die es geht, haben gemeinsam, dass sie meistens mit so einem Schema wir gegen die anderen arbeiten. Also die SprecherInnen grenzen sich selbst und die eigene Gruppe von irgendjemand anderem ab. Das können die da oben, also die Eliten sein oder die Medien. Das können die da draußen sein. Dann sind es häufig rassistische Äußerungen. Und es kann letztlich jede Gruppe sein, von der jemand sich gerade versucht, irgendwie negativ abzugrenzen.
Mhm.
Dann sind sie häufig verallgemeinernd.
Also alle Frauen können kein Fußball spielen.
Genau.
Das ist auf jeden Fall gesetzt.
Genau. Also da werden ganz viele, eine ganze Gruppe im Grunde mit einem Merkmal identifiziert. Und die Leute, die diese Sätze sagen, beanspruchen in dem Moment häufig die absolute Deutungshoheit. So ist es und nicht anders. Und
wer was anderes sagt, ist doof.
Genau. Und daran wird schon eine ganz wichtige Sache deutlich, nämlich, dass es häufig bei diesen Äußerungen nicht darum geht, ein Gespräch zu eröffnen, in dem verschiedene Perspektiven vorkommen können, sondern man setzt das so, man will vielleicht auch ein bisschen meckern und sich so in Rage reden,
ja,
aber man will eigentlich keine anderen Meinungen hören.
Genau, will im besten Fall Bestätigung haben.
Genau.
Und das, was das bei uns auslöst, das ist eine absolute Sprachlosigkeit.
Ja.
Zum ersten Mal. Also wir hören diese Sätze, wir sind doch nicht das Sozialamt der Welt und denken so, oh Gott, was sage ich da denn jetzt?
Genau.
Man, ich finde es nicht gut, aber was soll ich sagen?
Ja, man ist erstmal vielleicht auch schockiert.
Mhm.
Manchmal kommt das dann ja auch von Personen, von denen man es nicht erwartet hätte.
Ja.
Und dann, ja, man weiß nicht weiter, man ist irgendwie blockiert.
Genau.
Und oft hat das zur Folge, dass dann, also dass es vielen Leuten gleichzeitig so geht und dass einfach niemand was sagt.
Mhm.
Und diese Äußerungen bleiben stehen und
unwidersprochen.
Genau, und bleiben unwidersprochen. Und das kann halt von denen, die sie gesagt haben, dann als Bestätigung gedeutet werden.
Ja.
Das sieht so aus, als würden alle damit übereinstimmen, aber eigentlich sind alle nur sprachlos und schockiert und wissen nicht, wie sie sich dagegen wehren sollen.
Genau, wir haben uns bei dieser Folge ein bisschen an einem Artikel von Anna Telepschi orientiert. Die hat diese Sprachlosigkeit als rhetorische Aphasie bezeichnet. Also im Prinzip ist es genau das, eine Sprachlosigkeit, dass man nicht weiß, wie man darauf reagieren kann, auf einer rhetorischen Art und Weise.
Genau, also Aphasie ist eigentlich ein medizinischer Begriff.
Genau.
Ne? Also wenn die Sprachproduktion nicht funktioniert, also wenn ich nicht mehr sprechen kann.
Mhm.
Zum Beispiel, keine Ahnung, es kommt vor in Folge von einem Schlaganfall oder sowas. Also
ja,
das ist nicht sozusagen keine konkrete Tatsachenbeschreibung jetzt. Es ist eher ein Bild im übertragenen Sinne.
Genau.
Ist die Sprachfähigkeit weg aus einem anderen Grund.
Mhm. Ja. Und wir haben uns überlegt, eine Sache, die da helfen kann, ist so eine Art Notfallkit dabei zu haben. Also zu wissen, okay, selbst wenn ich da mich nicht groß in die Diskussion einbringen möchte, aber trotzdem irgendetwas dagegen sagen möchte, um irgendwie zu zeigen, halt stopp, der Meinung bin ich nicht, dass man da irgendwie was im Hinterkopf hat, was man im Zweifel sagen kann.
Ja, um auch so dieses Schweigen zu brechen und überhaupt irgendwie sich zu positionieren und dadurch wieder handlungsfähig zu werden.
Genau. Da hat Annette Lepschi auch den einen Satz reingebracht, das sehe ich anders.
Ja.
Man muss gar nicht auf den Inhalt eingehen. Man kann das einfach zuhören und sagen, ja, nee, das sehe ich anders. Punkt.
Mhm.
Und man ist nicht in der Pflicht, danach das begründen zu müssen.
Ja.
Man kann das auch einfach so stehen lassen.
Es kann manchmal helfen, weil ich dadurch Zeit gewinne.
Mhm.
Also ich kann erstmal, ich habe ja in der Regel, wenn ich das höre, schon so ein Bauchgefühl dazu, das mir sagt, stimme ich mit überein oder stimme ich nicht mit überein? Und ich kann dann erstmal sagen, nee, das sehe ich ganz anders.
Mhm.
Und vielleicht bleibt es dabei. Und vielleicht will ich das auch gar nicht weiter erklären. Aber ich habe dann klar gemacht, dass ich auf einem anderen Standpunkt stehe. Mhm. Und vielleicht hilft das aber auch, um sozusagen ins Sprechen und wieder ins Denken zu kommen, mhm, und aus der Blockade raus.
Also einem selbst hilft das dann.
Genau. Mhm. Und dadurch fällt es dann eben leichter, wenn ich darauf eingehen will, auch wieder eine Idee zu haben.
Weil man einfach mal angefangen hat.
Ja, genau, mhm, tatsächlich.
Und so andere Variationen von diesem Satz wären dann so, aha, wäre gut, wenn du das meinst.
Mhm. Das ist deine Meinung.
Mhm. Oder wenn man auch, wenn das eine Situation ist, wo man tatsächlich keine Lust hat, darüber zu sprechen, wenn es, mhm, irgendwo zwischen Tür und Angel ist, man einen dringenden Termin hat oder auch allgemein keine Lust darauf hat, kann man auch sagen, ich möchte jetzt nicht darüber sprechen.
Ja.
Oder das Thema ist mir zu groß, ich habe gerade keine Lust darauf, habe gerade keine Ressourcen dafür, mhm, mich damit zu beschäftigen.
Ja, ich habe kein Interesse daran, das mit Ihnen zu besprechen.
Genau. Das sind so ganz kurze Sätze, die aber ganz klar eine Grenze setzen, mhm, dass man einmal sagt, stopp, Ende. So.
Genau.
Dabei kann man es im Zweifel belassen, wenn, ja, man keine Lust hat auf eine weitere Diskussion.
Genau.
Was kann man denn machen, wenn man sich auf eine Diskussion einlassen möchte, beziehungsweise auf einen Austausch, wenn man etwas mehr dazu sagen möchte, als nur eine Grenze zu setzen?
Mhm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und um das ein bisschen übersichtlicher zu machen, haben wir die nochmal eingeteilt anhand der drei Ebenen von Gesprächen. Das ist ein Modell, das kommt auch von Annette Lepschi.
Sehr präsente Figur in dieser Folge.
Genau. Und das ist einfach hilfreich, um sozusagen die Vielfalt dessen, was im Gespräch passiert, so ein bisschen zu strukturieren und sich quasi
vor Augen zu führen, an welchen Punkten man ansetzen kann. Weil, ja, in Gesprächen ja immer ganz viel gleichzeitig passiert. Und man merkt zwischendurch, genau, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Aber man kann es manchmal gar nicht zuordnen. Und dieses Modell, das hilft einem ein bisschen, da Orientierung zu finden. Und das Modell ist eigentlich sehr einfach aufgebaut, nämlich in drei Teile.
Genau, das sind drei Ebenen, die in Gesprächen parallel laufen. Das eine ist die Ebene der Gesprächsorganisation. Also, wer redet wann und wie ist das Gespräch strukturiert und wer strukturiert es auch?
Mhm. Also sowas wie SprecherInnenwechsel sind dann damit gemeint.
Genau, oder wenn mich jemand unterbricht, mhm, dann passiert das auf der Ebene Gesprächsorganisation und auf der Ebene kann ich auch damit umgehen.
Ja.
Zum Beispiel, indem ich sage, Moment mal, Sie haben mich gerade unterbrochen. Ja. Ich würde gerne meine Ansicht noch zu Ende darlegen.
Ja. Die zweite Ebene ist die der Themabearbeitung. Da geht es dann tatsächlich darum, dass man beim Thema bleibt. Also, mhm, es passiert in Gesprächen häufiger, dass dann fünf Themen gleichzeitig aufploppen und man dann das Gefühl hat, da ist ein Fetzen, da möchte ich irgendwie ansetzen, da ist auch ein Punkt, da fällt mir auch eine Assoziation zu ein. Mhm. Und dass man dann für sich das einmal strukturiert und guckt, über was für ein Thema reden wir jetzt eigentlich gerade, das dann auch im Gespräch herausfindet. Also nachfragt, was genau meinst du damit? Also so Konkretisierungsfragen, mhm, zum Beispiel stellen,
ja,
um dann zu gucken, was ist eigentlich gerade das Thema, um das wir reden. Und auch klar machen, wenn ein anderes Thema noch aufgemacht wird und sagen, halt, stopp, ich möchte erst den Punkt zu Ende bearbeiten, bevor wir uns mit der Sache beschäftigen.
Ja, genau. Das heißt, das, was wir eben schon bei diesen Kurzantworten hatten, einfach die eigene Position klar machen, das sehe ich anders, ist auch eine Intervention auf der Ebene der Themabearbeitung.
Mhm.
Und wenn ich will, kann ich das eben noch weiterführen, indem ich das begründe.
Genau.
Und meine Sichtweise noch stärker darlege.
Mhm. Die dritte Ebene ist die der Beziehungsgestaltung. Da geht es dann einfach darum, in Gesprächen stehen ja alle miteinander zusammen in einer Beziehung. Ich habe jetzt eine Beziehung, eine Gesprächsbeziehung zu Paula. Paula hat eine Gesprächsbeziehung zu mir.
Genau.
Und auch da können Störungen auftreten. Wenn eine Person, wenn Paula sich jetzt irgendwie von mir irgendwie komisch angegriffen fühlt zum Beispiel, mhm, oder ich auch einen Kommentar emotional auffasse, dann kann sich das hochschaukeln auf der Beziehungsebene. Und auch das, ja, beeinflusst dann das ganze restliche Gespräch.
Mhm.
Und da kann man auch eingreifen, indem man zum Beispiel dann auf der Meta-Ebene etwas kommuniziert, empathisch zuhört, darauf reagiert, auf die Emotionen, die man beim Gegenüber wahrnimmt, ja, und halt so die Beziehungsebene erhält.
Genau, und bei so Stammtischparolen ist es halt oft so, gerade wenn das so Sachen sind, die ich überhaupt nicht teile, dann ist halt immer auch so die Frage, was bedeutet das jetzt für die Beziehung? Mhm. Ist das so heftig, dass ich vielleicht sogar bereit bin, die Beziehung abzubrechen?
Ja.
Oder umgekehrt, ist mir die Beziehung so wichtig, dass ich die auf jeden Fall schützen will. Und ich will auf der einen Seite Position beziehen, aber ich will auch nicht, dass es zum Beispiel in einem Streit ausartet.
Ja.
Also das ist...
Vor allem, wenn das Familienmitglieder sind, genau, die man dann zweimal im Jahr zu irgendwelchen Familienfeiern wieder sieht.
Ja, also das ist so die ganz feine Abwägung auf der Ebene der Beziehungsgestaltung. Wie viel Konfrontation hält die Beziehung aus oder wie viel bin ich bereit, wie viel Risiko bin ich bereit, da einzugehen?
Mhm.
Auf der anderen Seite aber auch, wie wichtig ist es für mich, bei diesem Thema mich zu positionieren? Wie viel kann ich noch durchgehen lassen? und wo ist es einfach, damit ich sozusagen mit meinen Werten mir treu bleibe, mir auch wichtig, trotz dieses Beziehungsrisikos zu sagen, nee, stopp, das geht so gar nicht.
Ja. Wir haben überlegt, wir gehen beispielhaft mal die drei Stammtischparolen durch, die wir am Anfang genannt haben.
Ja.
Und gucken dann, wie man auf den einzelnen Ebenen denn darauf reagieren könnte.
Okay, Lena. Ja. Frauen können doch einfach kein Fußball spielen. Das weiß doch jeder.
Okay. die Gesprächsorganisation ist jetzt in diesem Fall schwer zu simulieren. Das wäre tatsächlich dann einfach, Paula hätte mich jetzt unterbrochen.
Genau.
Während ich gerade was gesagt habe, dann könnte ich sagen, Paula, du hast mich gerade unterbrochen. Ich möchte meinen Gedanken erst eben zu Ende führen. Danach können wir über Frauen und Fußball reden.
Genau.
Also ganz flach, da geht es noch überhaupt nicht um den Inhalt, sondern einfach nur um die Metaebene des Gesprächs sozusagen und die Gesprächsregeln.
Ja.
Dann bei der Themabearbeitung könnte ich auch zum Beispiel nachfragen, warum glaubst du das?
Mhm.
Also, woher nimmst du diese Annahme, dass Frauen schlechter Fußball spielen können?
Ja, und in dem Moment müsste ich dann schon überlegen und meine These, ich bin sozusagen als die Parolendrescherin dann plötzlich in der Verantwortung zu erklären und zu begründen, warum ich das so sehe.
Mhm.
Und das kann dazu führen, dass dass Leute dann auch einlenken und sagen, ah ja, ist jetzt auch nicht so.
Ja gut, vielleicht nicht alle
Frauen. Sagt man halt so, genau. Also es kann schon so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen.
Mhm.
Kann aber auch sein, dass man sozusagen dem tiefer liegenden Problem auf die Spur kommt.
Mhm.
Also vielleicht geht's eigentlich gar nicht so sehr um Frauen und Fußball, sondern vielleicht hat man sich über eine konkrete Sache aufgeregt.
Ja. Also da einfach nachfragen. Fragen ist wirklich eine starke Waffe in solchen Sachen, weil man selbst nicht irgendwie eine eigene Position schnell formulieren muss, sondern die andere Person in der Bringschuld ist. Der wird gerade eine Frage gestellt.
Ja.
Und die muss begründen, warum sie jetzt auf diesen und jenen Aspekt kommt.
Ja.
Aktiv zuhören kann man auch machen. Wenn das mit so einer wutentbrannten Stimme vorgebracht worden wäre, dann könnte ich fragen, zum Beispiel, ich merke, dich regt Frauenfußball gerade sehr auf, gibt es da einen bestimmten Anlass?
Mhm. Ja.
Also dann einfach wahrnehmen, was da passiert. Das ist auch gleichzeitig auf der Beziehungsebene noch, das ist jetzt ein bisschen verwirrend vielleicht, aber das spielt auch gleichzeitig auf der Beziehungsebene mit an, weil man da dem Gegenüber ja auch zeigt, ich sehe dich, ich interessiere mich für dich.
Mhm. Genau. Und auch das kann wieder dazu führen, dass dass dahinterliegende Problem dann eigentlich rauskommt.
Genau. Ich könnte auch meine eigene Position beziehen, könnte sagen, okay, du findest Frauenfußball nicht gut oder du findest, Frauen können kein Fußball spielen. Ich sehe das vollkommen anders.
Ja.
Ich habe selbst 15 Jahre im Frauenfußballverein gespielt und da waren die Frauen teilweise besser als die gleichaltrigen Männer.
Genau.
Also einfach etwas dagegen setzen dann.
Ja.
Eine weitere Möglichkeit ist, einen Teilkonsens zu machen. Also, dass man sagt, gut, ich sehe, nicht alle Frauenfußballvereine sind top.
Mhm.
Da stimmen wir auf jeden Fall überein. Aber ich würde trotzdem sagen, dass viele Frauen absolut genauso gut wie Männer Fußball spielen können.
Und man könnte auch noch differenzieren und sagen, ja, viele Frauenfußballvereine sind nicht so gut, aber woran liegt das denn?
Mhm.
Könnte das nicht vielleicht auch sein, dass der Männerfußball viel stärker gefördert wird?
Ja, genau.
Und dass Jungs, die Fußball spielen wollen, viel früher und viel mehr gefördert werden?
Mhm.
So, wo sind die strukturellen Hintergründe der Sache?
Ja, also da noch mal sozusagen weitere das Thema mit aufbringen, was vielleicht nicht bedacht wurde.
Ja.
Und ein weiterer Punkt ist, einen Perspektivwechsel einzufordern. Also einmal zu fragen, ja, wie wird es dir denn jetzt gehen als Frau, wenn jemand sagt, du kannst keinen Fußball spielen?
Mhm.
Oder wenn alle so über Männerfußball reden würden, Männer können überhaupt keinen Fußball spielen, was hat der denn da schon wieder gemacht?
Mhm.
Wie wird es dir denn damit gehen?
Genau.
Kommt dann immer drauf an, wie das Gegenüber so drauf ist. Kann auch sein, dass sich das dann provoziert fühlt, ja, es ist alles egal, und sich dann da ganz doll aufregt. Aber das ist dann eine andere Sache, man hat dann sein Möglichstes gegeben.
Genau.
Zumindest auf der Themabearbeitung.
Wenn man jetzt auf der Ebene der Beziehungsgestaltung ist und ich möchte nicht, dass es zum Streit kommt, zum Beispiel, weil es gerade die Geburtstagsfeier von jemandem ist und ich will einfach keine schlechte Stimmung, dann könnte ich sagen, boah, Lena, lass uns jetzt nicht über Fußball diskutieren. Du weißt, dass wir da immer aneinander geraten. Ich will heute einfach nicht streiten.
Ja, genau. Das heißt, man sagt, ich möchte das Thema weiter jetzt erstmal nicht behandeln, um unsere Beziehung zu erhalten.
Genau, ja.
Und das spricht man auch genauso an.
Genau, wir wissen vielleicht auch beide, dass das ein schwieriges Thema ist. Und treffen im Idealfall dann die gemeinsame Entscheidung, komm, heute lassen
heute
wir das einfach beiseite.
Heute reden wir nicht über Fußball.
Genau, ja. Mhm. Ich könnte auch überlegen, ob ich das Thema ignoriere und sozusagen drüber weggehe und einfach ein anderes Thema aufmache.
Zum Beispiel, ja, boah, der Kuchen ist aber auch wirklich lecker heute, oder?
Zum Beispiel.
Das wäre ein sehr plattes Beispiel.
Ja.
Ja.
Oder, ach Mensch, was ich dich schon die ganze Zeit fragen will, jetzt fällt es mir wieder ein. Lena, wie war das denn eigentlich letzte Woche, als du da die Prüfung hattest?
Ja, genau.
Genau. Ich könnte auch meine Betroffenheit verbalisieren. Zum Beispiel, indem ich sage, boah, ich kann's nicht glauben, dass du so über den Frauenfußball herziehst. Weißt du, dass ich selber 10 Jahre im Verein gespielt habe?
Ja. Oder weißt du, dass ich eine Frau bin? Also da einfach von sich zeigen, mich trifft das gerade, das, was du gesagt hast. Genau. Selbst wenn man nicht zu der Gruppe, die da gerade angegriffen wird, gehört, kann man irgendwie sagen, ich finde das gerade irgendwie erschreckend, dass du sowas gesagt hast.
Ja, genau.
Und das einfach so stehen lassen. Dann merkt das Gegenüber, was es vielleicht auch ausgelöst hat. Also wenn man vor allem in einer Gruppe ist, so, dann können andere sagen, ja stimmt, mich hat das gerade auch ein bisschen erschreckt.
Genau, also Betroffenheit muss nicht zwingend heißen, dass ich selber zu der Gruppe gehöre, um die es da geht, sondern es kann auch eine emotionale Betroffenheit sein. Also letztlich geht es darum, das Gefühl, das ich zu dieser Äußerung habe, auszusprechen.
Genau.
Das könnte auch sowas sein wie, ich bin gerade richtig schockiert. Ich hätte so eine Äußerung von dir nicht erwartet.
Ja. Und als letzte Möglichkeit sozusagen, als absolute Exit-Strategie, kann man auch sagen, ich breche das Gespräch jetzt komplett ab. Wenn die Person auf dem eigenen Grundstück sein sollte, könnte man sagen, ich verbitte dich jetzt, den Raum zu verlassen oder das Haus zu verlassen oder das Schloss zu verlassen. Ich hätte gerne ein Schloss.
Ja, oder die Stufe davor ist vielleicht, ich finde, das passt gerade nicht so ganz zu diesem Fußballbeispiel, weil es zumindest für mich nicht so ein emotionales Thema ist.
Sollen wir ein anderes Beispiel nehmen?
Ja, wir können ja einfach mal zu einem der anderen übergehen. Also zum Beispiel, wir sind doch hier nicht das Sozialamt der Welt. Das ist ja so eine Äußerung, das klingt, finde ich, so, als wenn es sich gegen Geflüchtete oder generell gegen Migranten richten würde. Vielleicht geht's auch in Richtung, keine Ahnung, Hilfen für ärmere Länder. Also auf jeden Fall ist da jemand der Meinung, dass wir zu viel für andere tun würden.
Das ist wieder wir gegen die anderen.
Genau, wir gegen die anderen ganz stark. Und man fühlt sich so in einer großzügigen Geberrolle, die fast schon zu großzügig ist. Genau, also ich finde das auch ganz schwierig. Und das wäre eine Aussage, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, auch mein Hausrecht wahrzunehmen. Und zwar, indem ich im ersten Schritt sage, ich möchte solche Äußerungen hier in diesem Haus, in diesem Raum nicht hören. Vielleicht reicht das.
Ja.
Und wenn das nicht reicht, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, wirklich das
abzubrechen.
Die Person auch
zum Gehen zu bitten, beziehungsweise ihr die Haustür sehr deutlich zu zeigen.
Das ist dann schon eine heftige Reaktion. Das ist vielleicht auch ein letztes Mittel.
Da ist dann die Beziehung definitiv gestört.
Ja.
Aber wenn es dann die einzige Möglichkeit ist, ne, Paula hatte vorhin darüber gesprochen, dass man das für sich selbst entscheiden muss, wie doll möchte ich hinter dem, was ich persönlich für mich empfinde, inhaltlich nachvollziehen und das durchziehen und wie wichtig ist mir die Beziehung.
Ja, und ich finde, das klingt so, also auch für mich, wenn ich das jetzt erzähle, klingt das erstmal so ein bisschen unvorstellbar, jemanden zu bitten, den Raum zu verlassen. Aber ich kann mich tatsächlich an ein Gespräch erinnern, an dem ich den Raum verlassen habe. Weil mich eine Äußerung einfach so aufgeregt hat.
Ja. Stimmt, ich hatte auch schon mal Momente, wo ich irgendwie dachte, ah nee, ich, also es war beim Telefonieren und ich habe dann kurzzeitig überlegt, das Telefonat einfach abzubrechen, weil ich keinen Bock hatte, mir das weiter anzuhören.
Ja.
Okay. Habe ich dann leider nicht gemacht, weil ich dachte, dann gibt es wieder Stress auf der Beziehungsebene.
Ja.
Ich halte das weiter aus.
Ja, ja, also das ist natürlich nicht deeskalierend, ne?
Nee,
also,
gar nicht.
Ich bin einmal eben wirklich rausgestürmt und ja, natürlich hat das die Beziehung belastet, aber wir haben uns wieder zusammengefunden.
Ja. Ja.
Und es ist halt, es ist ein ganz klares Zeichen, dass da etwas ist, das geklärt werden sollte.
Mhm.
Also es hätte für mich sozusagen kein wir finden uns wieder zusammengegeben, ohne dass wir noch mal über dieses Thema sprechen.
Ja.
Wir haben dann noch mal drüber gesprochen, ein bisschen ruhiger,
nicht
als wir sozusagen
in dem Moment dann,
genau, als wir beide wieder runtergekommen waren und haben festgestellt, dass wir gar nicht so weit auseinander liegen.
Mhm.
Aber das Gefühl in dem Moment war halt ganz anders.
Ja.
So und so mit diesem Prozess dann im Nachhinein ist es jetzt wieder okay.
Ja. Wenn man diese Aussage, wir sind doch hier nicht das Sozialamt der Welt, wir haben jetzt gerade die Beziehungsgestaltung da besprochen, was man da macht, im Zweifelsfall mit rausschicken, Betroffenheit verbalisieren. Was kann man denn auf der Themabearbeitung nochmal machen, um da nochmal hin zurückzukommen?
Mhm. Also man könnte wieder Sachlichkeit einfordern. Es ist ja eine sehr, sehr bisschen aufgeladene Aussage.
Sehr suggestiv und
sehr
provozierend auch.
Genau, sehr überspitzt.
Mhm.
Da könnte ich erstmal grundsätzlich sagen, das klingt jetzt aber irgendwie sehr zugespitzt. Wie können wir das schaffen, da sachlich drüber zu reden?
Mhm.
So, worum geht's hier eigentlich?
Was genau meinst du damit? Also auch da wieder eine Nachfrage stellen.
Genau, ja. Das ist dann der nächste Schritt. Was genau meinst du damit?
Mhm.
Oder wie kommst du denn auf die Idee, dass wir das Sozialamt der Welt sind?
Mhm.
Und wer ist jetzt genau wir?
Genau. Und wer ist die Welt?
Ja, genau.
Da kann man dann auch Fakten mit reinbringen, also dann auch sagen, wer auch immer jetzt wir sind. Ich persönlich zahle jetzt nichts irgendwohin ans andere Ende der Welt von meinem Geld und ich weiß auch, dass Steuergelder jetzt nicht nach Australien fließen aktuell.
Ja, 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 genau. Also wenn man die Fakten hat, auf jeden
genau,
Fall.
Dann sollte man sie auch anbringen.
Genau. Beim aktiv Zuhören ist es immer so eine Sache. Ich glaube, ich würde das an der Stelle gar nicht unbedingt machen, weil es ist immer die Frage, bin ich wirklich auch bereit, will ich mir die Hintergründe zu dieser Aussage in dem Moment anhören?
Ja, genau.
Und das würde ich an der Stelle, ich kenne jetzt die Situation nicht, aber wenn ich erstmal so den Satz höre, würde ich das nicht wollen.
Nee, ich auch
weil
nicht.
Ich dem auch nicht noch mehr Raum geben will. Also da wäre es mir eher wichtig,
das zu hinterfragen.
Genau, also das runterzuholen auf eine Ebene von konkreten Kritikpunkten und wenn das nicht geht, mich abzugrenzen und Position zu beziehen.
Ja.
Zum Beispiel, indem ich sage, ich bin nicht der Meinung, dass wir das Sozialamt der Welt sind. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir zu viel an andere Länder abgeben. Und deshalb möchte ich da an der Stelle nicht weiter drüber sprechen.
Ja. Man kann auch da den Teilkonsens nutzen, der dann auch auf der Beziehungsebene natürlich auch gleichzeitig auch noch was hilft, weil man merkt, in dem Punkt sind wir uns einig. Mhm. Zum Beispiel könnte man da sagen, ich bin auch der Meinung, dass in der Gesellschaft gerade nicht alles richtig läuft und nicht alle Gelder fair verteilt sind. Da stimme ich dir absolut zu.
Ja.
Ich würde aber dir in dem Punkt widersprechen, dass das an die falschen Stellen geht. Es bräuchte halt an viel mehr Stellen zum Beispiel was. Also sich da dann irgendwie die eigene Meinung dann da halt ausdrücken.
Ja.
Aber trotzdem so diesen Teilkonsens haben, ich stimme dir zu in dem Punkt.
Ja.
Da und da finde ich aber nicht, dass die Aussage gerade gerechtfertigt war.
Und da hilft es natürlich ungemein, wenn man vorher schon ein bisschen nachgefragt hat und das schon so ein bisschen konkretisieren konnte.
Und dann konkret sagen kann,
genau,
das stimmt nicht.
Genau, also wenn
das,
man vielleicht,
genau das sehe ich
genau,
anders.
Wenn man vielleicht so ein paar Kritikpunkte schon herausgearbeitet hat, kann man sagen, okay, das kann ich schon nachvollziehen, dass dich das stört. Ich würde aber eine andere Schlussfolgerung ziehen.
Mhm. Ja. Wollen wir noch einmal die letzte Stammtischparole durchgehen?
Gerne.
Sie sind doch auch eine von denen, die schon von der Lügenpresse verseucht sind.
Genau.
Ja, jetzt bist du still, ne?
Ja, Sprachlosigkeit. Ich habe gerade schon, wir haben gerade kurz drüber gesprochen und die Beispiele ausgesucht und da habe ich auch schon gesagt, mein allererster Impuls ist, mich zu äußern zu diesem Wort Lügenpresse und zu sagen, das Wort mag ich überhaupt nicht. Ich finde, das ist sehr emotional aufgeladen und ich weiß nicht so genau, was eigentlich damit gemeint ist.
Ja.
Also Was soll das sein? Ja. Lügenpresse.
Auch da, wenn man dann im Dialog konkretisieren. Mhm. Nicht so mit diesen verallgemeinerten Schlagwörtern, Lügenpresse, Sozialamt der Welt durch die Gegend werfen, sondern wirklich dann sagen, was gehört für dich zur Lügenpresse? Dann kommt man vielleicht dazu, die Person sagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das ist Lügenpresse, die sind doch alle von der Elite bezahlt. Dann kommt man schnell in so einen populistisch-verschwörungstheoretischen Bereich, wo man dann auch schauen muss, wie viel möchte man sich von dem geben, wie viel möchte man sich davon anhören und wann ist für einen selbst der Punkt erreicht, eine Grenze zu setzen.
Ja, und wo man vielleicht auch nochmal nachhaken kann, kannst du das irgendwie belegen? Woher weißt du das? Auf welche Quellen beziehst du dich?
Ja, genau.
Okay, mir ist jetzt noch eine Frage eingefallen. Ich gebe zu, die haben wir nicht vorher besprochen.
Oha.
Was hältst du denn davon, bestimmte Dinge einzuordnen, in dem Sinne, dass ich zum Beispiel auch mal sage, das fand ich jetzt rassistisch oder das fand ich sexistisch?
Mhm.
Also Diskriminierungsformen, ne, die da gerade passieren, auch wirklich ganz konkret zu benennen.
Mhm. Ich gehe da in zweierlei Richtungen. Mhm. Einerseits sage ich, ist auf jeden Fall notwendig, dass die Personen darauf aufmerksam gemacht werden. Andererseits sind diese Begriffe halt ebenso Schlagwörter und ebenso teilweise auch negativ besetzt, weil wer von sich möchte von sich schon sagen, ich habe gerade was Rassistisches gesagt.
Ja.
Da gerät man dann schnell dazu zu sagen, nein, auf gar keinen Fall war das rassistisch, weil man möchte sich das natürlich nicht anziehen.
Ja. An der Stelle finde ich es aber einen großen Unterschied, ob ich sage, du Rassist, oder ob ich sage, diese Aussage fand ich rassistisch.
Mhm.
Also ich kann das nachvollziehen, dass man da erstmal erschrickt und denkt, rassistisch, was wir, muss ich mich gegen verteidigen.
Ja.
Aber ich glaube, dass es leichter ist, sich darauf einzulassen, wenn es sich auf eine ganz konkrete Handlung oder Aussage bezieht.
Ja, das stimmt.
Und da würde ich nämlich auch sagen, das ist absolut wichtig, darüber zu sprechen.
Mhm. Ich habe mal ein Gespräch geführt mit einer Person, die, keine Ahnung, Mitte 40 war zu dem Zeitpunkt, ich so Mitte 20.
Mhm.
Und da fiel dann auch eine rassistische Aussage oder klang was an in die Richtung, dass die Person auf eine bestimmte Art und Weise über schwarze Menschen oder People of Color denkt.
Mhm.
Und dann war ich in dem Moment so, oh nein, ich möchte jetzt nicht so ein Gespräch führen, aber ich kann es jetzt auch nicht so stehen lassen. Und dann habe ich da halt auch dann nochmal nachgefragt, wie genau er das dann meint. Und dann sind wir da tatsächlich in ein Gespräch drüber gekommen.
Mhm.
Und ich habe dann gesagt, ich sehe das anders, weil stell dir mal vor, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Und habe dann da diesen Perspektivwechsel dann versucht, bei ihm auszulösen. Und er so, ja, okay. Und er hat das dann in seiner Welt, hat er es dann zu einem bestimmten Punkt so nachvollziehen können. Es war längst noch nicht das erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte, dass er für sich komplett nachvollziehen kann, dass das nicht ging, was er da gesagt hat. Aber er hat es erstmal so in dem Gespräch, in dieser halben Stunde, die wir uns unterhalten haben, hat er zumindest dann nachvollziehen können, okay, so ganz in Ordnung war es vielleicht nicht, mich würde es vielleicht auch stören.
Ja.
Und das ist vielleicht, das reicht ja vielleicht für den Moment auch schon, weil man kann nicht von jetzt auf gleich in einer halben Stunde bei einer Person auslösen, dass sie ihr komplettes Weltbild oder ihre kompletten Ansichten von um 180 Grad dreht.
Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, den du da ansprichst, weil das ja auch etwas ist, was wir einfach nicht selber in der Hand haben.
Mhm.
Also es kann sein, dass, so wie bei dir, es eben gelingt, wirklich über das Thema ins Gespräch zu kommen und dann eine kleine Bewegung, vielleicht ein sich einlassen, ich denke mal drüber nach und versuche das nachvollziehen, sowas hinzukriegen. Und ich glaube, das ist schon ein großer Schritt, weil so dieses, was man immer im Kopf hat, jemanden komplett überzeugen.
Schön wär's.
Ist ein großer Gedanke.
Ja.
Ist gar nicht so einfach. Und gerade bei solchen Äußerungen wie diesen Stammtischparolen, die halt oft auch schon mit viel Überzeugung und mit so einem Anspruch auf Deutungshoheit vorgetragen werden, ist es halt oft auch so, dass die Person auf der anderen Seite überhaupt nicht bereit ist, sich von irgendwas überzeugen zu lassen.
Ja.
Es geht oft nicht um ein offenes Gespräch und eine Auseinandersetzung über das Thema. Und deshalb dürfen wir uns auch selber entlasten, indem wir gar nicht den Anspruch haben, den anderen zu überzeugen.
Mhm. Sondern aber nur einfach erstmal etwas dagegen zu setzen.
Genau, etwas dagegen setzen und unseren Standpunkt klar machen. Das ist, glaube ich, realistisch gesehen das viel Entscheidendere.
Absolut.
In solchen Momenten.
Und manche Sachen brauchen auch einfach Zeit. Also als ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, dass eine Person genderneutrale Sprache genutzt hat beim Sprechen, war ich total irritiert.
Okay,
und habe dann danach gefragt, hey, warum machst du das? Und habe es zu dem Zeitpunkt selbst nicht so ganz verstanden. Ach, das klingt irgendwie komisch und naja.
Ja.
Und dann hat die Person mir das erklärt, warum sie das macht.
Mhm.
Und dann habe ich da so ein paar Wochen drüber nachgedacht, habe das dann mal so testweise für mich auch ausprobiert und seitdem mache ich das.
Ja.
Und für mich hört es sich jetzt seltsam an, wenn ich es nicht mehr tue.
Ja.
Aber das hat auch so ein paar Wochen gebraucht, bis ich das für mich entschieden habe, das mache ich jetzt.
Genau.
Gleichzeitig heißt es ja nicht, dass mit alle Personen, mit denen ich spreche, ich das von denen auch erwarte. Aber ich für mich habe die Entscheidung so getroffen.
Ja, und du hast einen Impuls gekriegt von außen, aber du wurdest nicht bekehrt oder so, sondern
auch nicht belehrt oder so.
Genau, sondern du hast drüber nachgedacht und deine eigene Entscheidung getroffen.
Ja.
Und das ist, finde ich, ein ganz großartiger Prozess, der aber bei dir ist. So.
Ja.
Und wo auch du die Verantwortung für hast und nicht die anderen. So.
Das zeigt aber halt auch nur nochmal der Punkt, den wir jetzt hatten. Man schafft es nicht unbedingt, oder man sollte jetzt vielleicht nicht den Anspruch haben, die Person um 180 Grad zu drehen.
Ja.
Manchmal braucht es einfach Zeit.
Genau. Und was ich noch erzählen wollte zu dieser Frage, sollte ich sexistisches oder rassistisches oder diskriminierendes der Äußerungen mal ganz konkret benennen? Ich habe das einmal erlebt und ich fand das ganz toll. Ich war beeindruckt in dem Moment. Es war so, dass wir so zu dritt oder zu viert zusammenstanden. Eine Person in der Runde hat eine Äußerung gemacht, die ich in dem Moment gar nicht als problematisch erkannt habe. Aber jemand anders hat gesagt, das fand ich jetzt rassistisch.
Mhm.
Und die hat das auf eine ganz sachliche, unaufgeregte Weise gesagt. Und die Wirkung war so ein kurzes Innehalten bei der Person, die es gesagt, die sozusagen den Auslöser dafür geliefert hat. Kurzes Innehalten, kurzes Nachdenken. Ich glaube, es wurde auch nochmal zurückgefragt, wieso?
Mhm.
Und man ist ins Gespräch darüber gekommen, was denn jetzt daran rassistisch war.
Ja.
Die Person konnte es einsehen und das ganze Gespräch verlief auf so einer total sachlichen Ebene.
Ja.
Und das hätte ich tatsächlich in dem Moment nicht erwartet. Ich hätte auch gedacht, dass dieses Schlagwort rassistisch gleich so ein oh Gott, so ein Aufschrei auslöst. Und es war überhaupt nicht so.
Mhm.
Und das war eine Erfahrung, die ich sehr, sehr spannend fand. Also es muss nicht immer sozusagen dazu führen, dass das hochgeschaukelt wird, sondern wenn ich das selber auf eine sehr unaufgeregte Art, auf eine freundliche Art vorbringe, kann das auch wirklich
zielführend
in den Diskurs führen.
Ja, genau.
Was
also
natürlich
ist absolut wichtig, so etwas mal anzusprechen und zu sagen, wenn man sich selbst in dem Moment dafür bereit fühlt. Aber grundsätzlich sollte man sowas immer in irgendeiner Form benennen und da etwas dagegen setzen, weil das einfach die Gesellschaft muss einfach weiter wachsen. Das passiert nur, indem Grenzen gesetzt werden bei solchen Aussagen.
Und jetzt merke ich gerade, dass ich jetzt so ein bisschen die Erwartung aufgebaut habe, dass man das ganz sachlich und freundlich tut. Was natürlich immer dann schwierig ist, wenn man selber betroffen ist.
Mhm.
Oder wenn man vielleicht nicht betroffen, aber trotzdem wütend ist über so eine Aussage.
Was auch vollkommen gerechtfertigt ist.
Genau, also auch da würde ich sagen, das ist okay. Und das ist sozusagen, auf der einen Seite hilft es natürlich, wenn ich es sachlich vorbringen kann.
Mhm.
Auf der anderen Seite hilft es aber auch extrem, wenn ich als die Person, die konfrontiert wird, lerne und mir Mühe gebe, sozusagen das auszuhalten.
Und zu erfahren, was das bei anderen Leuten auslöst, was ich sage.
Genau, genau. Und da eben auch mit so einer Offenheit und im Interesse dran gehe.
Ja. So, da hatten wir jetzt den kurzen Exkurs im Bereich diskriminierende Aussagen. Was macht man da? Wir hatten als letzten Punkt für die Folge noch, wir sind auch langsam gegen Ende. Was kann man denn tun, wenn ich in einer Gruppe bin und da eine Aussage fällt, eine Stammtischparole, wo ich denke, so, das möchte ich eigentlich so nicht stehen lassen, aber ich fühle mich total alleine in der Situation, habe das Gefühl, alle anderen sind irgendwie damit okay.
Gefühlt ist das ja immer so.
Mhm.
Also ich glaube, immer wenn ich mit solchen Stammtischparolen, solchen verallgemeinernden Aussagen konfrontiert war, war es so, dass es so ein kurzes Schweigen, so eine kurze Schockstarre gab, in der niemand was gesagt hat und in der ich mich gleichzeitig gefragt habe, wie kann das sein, dass niemand was sagt? Das kann doch nicht sein, dass hier alle damit übereinstimmen.
Und 100% haben noch mindestens 2, 3 andere Personen genau dasselbe gedacht.
Genau, also das finde ich wichtig als ersten Schritt, dass wir uns das bewusst machen. Es gibt diesen Effekt der Sprachlosigkeit. Manchmal ist das auch genau der intendierte Effekt. Und nur weil die anderen nichts sagen, muss das nicht heißen, dass sie damit einverstanden sind. Aber trotzdem, ja, es braucht diese eine Person mindestens,
die es dann macht,
genau,
die es anspricht,
die sich traut und den Mut aufbringt, in dem Moment zu sagen, nee, das sehe ich anders.
Ja, und man kann da ja auch, je nachdem, wie die Gruppenkonstellation da gerade ist und was die Rahmenbedingungen sind, aber man kann natürlich auch mit einzelnen Personen, die man vielleicht ein bisschen kennt, die man sympathisch findet, auch im Zweiergespräch erstmal fragen, so, hey, was hattest du gerade eigentlich für Gedanken bei der Aussage? Mich hat die ein bisschen geschockt gerade.
Mhm.
Dann hat man da vielleicht schon direkt eine Person, die auch der eigenen Meinung ist. Dann weiß man schon mal, ich bin nicht alleine. Vielleicht finden sie noch 2, 3 andere. Und dann kann man danach noch mal zu viert, zu dritt irgendwie auftreten und sagen, wir möchten noch mal kurz was zu der Aussage von vorhin sagen. Das fanden wir nicht in Ordnung.
Ja, genau. Und selbst wenn ich dann auch alleine nochmal auf die Person zugehe und sage, du, ich fand die Aussage übrigens nicht okay.
Man muss es nicht vor der Gruppe machen, man kann es auch im Zweiergespräch machen, wenn es die Möglichkeit gibt.
Ja, und aber selbst, also ich wollte damit sagen, selbst wenn es vor der Gruppe ist und ich jetzt sozusagen nicht als gemeinsame Aktion wir zu viert dahin marschieren, sondern ich mich einfach entscheide, das zu machen, ist es ein anderes Gefühl, wenn ich weiß, es gibt Leute, die das so sehen wie ich.
Mhm, ja.
So, es fühlt sich irgendwie sicherer an.
Man hat Leute im Rücken, die einen stärken.
Genau. Mhm. Und man kann auch, wenn man in dem Augenblick nicht die Zeit oder die Ruhe hat, jetzt sozusagen erst noch mal ins Einzelgespräch zu gehen und später wiederzukommen, wenn man eben wirklich jetzt das Gefühl hat, ich muss und will jetzt was dazu sagen, wäre eine Möglichkeit auch, die Gruppe mit einzubeziehen. Also zu sagen, ich bin gerade ganz schön schockiert von dieser Aussage, weil so und so, geht euch das auch so? Geht das hier noch jemandem so oder bin ich damit ganz alleine?
Mhm.
Also dass wirklich dieses Gefühl oder diese Frage, stehe ich jetzt wirklich damit alleine da? Was denken eigentlich die anderen, die gerade nichts sagen, auch wirklich auf den Tisch zu legen?
Ja, kommt auch dann immer auf die Gruppenkonstellation an, auf jeden Fall, weil auch dann noch zu sagen, also jetzt als Gruppenbeteiligte, die zuerst nichts gesagt hat, zu sagen, ja, stimmt, ich bin auch Paulas Meinung und dann auch sich sozusagen zu outen vor einer größeren Gruppe, es bedarf auf jeden Fall auch Mut.
Ja,
und das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass manche halt einfach auch den Mut nicht aufbringen wollen in dem Moment, weil sie auch vielleicht schüchterner sind oder halt keine Lust haben, jetzt gerade angeschaut zu werden, trotzdem aber auch diese Meinung haben.
Das stimmt, ja.
Ja.
Einen Tipp habe ich vorhin noch gefunden.
Ja.
Atmen.
Ist grundsätzlich, glaube ich, eine ganz gute Idee.
Also wenn ich in diese Sprachlosigkeit komme, in dieses erste Schockgefühl, man hört schon so, wenn ich mir das nur vorstelle,
alles.
Gibt es so eine Verkrampfung und erstmal halte ich kurz die Luft an. Und um aus dieser Blockade, die ja auch eine Denkblockade und eine Sprechblockade ist, wieder rauszukommen, einmal durchatmen.
Und durchatmen bedeutet ausatmen, weil das den Körper einmal entspannt.
Genau.
Ne, nicht die Schultern hochziehen, sondern ausatmen, sich einmal erden.
Ja, oder einfach sich in dem Moment drauf besinnen und sozusagen sich die Erlaubnis geben, einmal loszulassen, einmal zu atmen.
Ja, man muss nicht innerhalb der nächsten Sekunde was sagen, es reicht auch in den nächsten 10 Sekunden.
Genau, also es kann
und das ist viel Zeit in so einer Situation.
Mhm. Also es ist so ein Moment, glaube ich, in dem alles wieder ein bisschen in Bewegung kommt, in dem ich mich einmal sammeln kann. Und dann, wenn ich dann noch, ich brauche keine inhaltliche Idee haben, ich kann erstmal sagen, das sehe ich anders.
Ja. Damit beenden wir die Folge.
Genau.
Ihr könnt uns gerne eure Erfahrungen damit schreiben, wie es euch bei solchen Stammtischparolen gibt, ob ihr solche Situationen schon mal selbst erfahren habt und wie ihr dann reagiert habt oder wie ihr gerne reagiert hättet. Im Nachhinein weiß man das ja manchmal dann doch ein bisschen besser, leider.
Ja.
Schreibt uns da gerne und dann hören wir uns Anfang Oktober wieder.
Genau.
Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und schöne Gespräche.
Bis dann.
Tschüss.